bisschen was erzählen zum Thema Pilgerreise. Und ich wollte aber gerne über ein wichtiges spirituelles Konzept berichten. Sehr oft in unserem spirituellen Leben sind wir, wenn es darum geht, uns die letztendlichen Ziele des Lebens vorzustellen, fast ein bisschen hilflos, weil wir wissen, dass so große Qualifikationen nötig sind, um Liebe zu Krishna zu haben. Und wenn wir uns dieser Qualifikation bewusst werden, dann fragen wir uns manchmal, wie sollen wir diese Prüfung bestehen? Insbesondere dann, wenn wir uns über den Augenblick unseres eigenen Todes Gedanken machen. Das heißt, dass das, woran man im Augenblick des Todes denkt, darüber entscheiden wird, wo man als nächstes hingeht. Wir haben vielleicht gehört von den Sterben von Bhakti Tirtha Maharaj oder von Sridhar Swami, verschiedenen Devotees. Und wir fragen uns, wie wird es bei mir im Augenblick des Todes wohl sein? Werde ich diese letzte und schwerste und größte Prüfung in meinem Leben richtig bestehen können? Einmal kam ein Schüler von Ramanujacharya zu Ramanuja und fragte, brachte seine Sorgen auf den Punkt. Und er sagte, was ist, wenn ich mich im Augenblick des Todes nicht an Krishna erinnern kann, sondern vielleicht aufgrund des Schockes oder irgendwas anderem eben nicht an Krishna denke? Was wird denn aus mir? Als Ramanujacharya diese Frage bekam, dachte er nach und sagte dann, das möchte ich lieber Krishna selber fragen. Was passiert, wenn ein Devoti im Augenblick des Todes sich nicht an Krishna erinnert? Ramanujacharya hatte einen Kontakt zu einem großen Devoti namens Kanchipuram, der für die Deities einen einfachen Service machte. Er fächerte ihnen Luft zu. Und Kanchipuram sprach während dieses Services immer mit dem Deity und bekam allerlei Antworten. Er fragte, was würdest du gerne essen? Und er stellte auch diese Frage. Ramanuja fragt, was geschieht im Augenblick des Todes mit einem Devoti, der sich nicht an dich erinnern kann. Kanchipuram hörte sehr deutlich zu und hatte er die Antwort. Er ging zu Ramanuja und sagte, also folgendes, als ich Varadaraj, das ist ein Name von Krishna, dieser Deity, der Herr der Segnung gewährt. Als ich ihn fragte, was wohl das Schicksal eines Menschen, eines Devotis sei, der sich im Augenblick des Todes nicht an dich erinnern kann, da schwieg Varadaraj, da schwieg Krishna. Erst nach einer Zeit, sagt er, dann erinnere ich mich an ihn. Hare Krishna. Ich glaube, das gibt Sinn, dieser Punkt. Ne? Ja. Krishna denkt an dich, wenn du nicht an Krishna denken kannst. Und ich glaube, das gibt Sinn, weil Krishna von einem großen Gefühl des Mitgefühls und des Mitleids zu seinen Devotees regiert wird. Krishna ist nicht wie so ein Prüfer, der vielleicht sogar eine Freude daran hat, wenn man durchfällt. Nochmal wiederholen. 4 Monate Fahrlehre, nochmal wiederholen, alles umsonst gewesen. Nee, Krishna tut nicht Freude daran finden, wenn der Devotee aufgrund eines Schockerlebnisses oder sonst was für Dinge sich nicht an ihn erinnern kann. Krishna ist sehr interessiert daran, dass der Devotee sich an ihn erinnert und wird ihm zur Hilfe kommen im Augenblick des Todes. Mit dieser entscheidenden Antwort ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt gemacht worden. Letztendlich ist der Vorgang des Krishna-Bewusstseins immer ein Vorgang der herabsteigenden Gnade. Wenn wir aus eigenen Bemühungen versuchen, unser spirituelles Leben in die Hand zu bekommen, und wenn wir aus eigenen Bemühungen unser spirituelles Leben versuchen zu gestalten, ist und kann das niemals so powerful sein, wenn Krishna uns durch seine Barmherzigkeit zur Hilfe kommt. Und ganz besonders ist diese Hilfe Krishnas, wird diese Hilfe Krishnas gegeben durch Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu achtet nicht auf die Qualifikation, sondern achtet nur darauf, ob der Devotee einen ernsthaften Wunsch hat. Und dann gibt er ihm seine Barmherzigkeit. Es wird ja beschrieben, wenn Lord Chaitanya seine Kirtans machte, dann kamen Hunderte und Tausende, Millionen von Leuten zu ihm. Die waren zunächst einmal ja anonym. Also Lord Chaitanya Mahaprabhu muss eine riesen in die Millionen ansteigende Menschenzahl gesehen haben, die sich mehr und mehr und mehr bildete und versammelte. Er hatte also nicht Krishna-Bewusstsein in Einzelgesprächen vermittelt, sondern er hat einfach Kirtan gemacht. Und durch diesen Kirtan haben die Menschen, die bei den Kirtans teilnahmen, die unglaubliche Segnung von Krishna Prema bekommen, von Liebe zu Krishna, auch wenn sie dafür nichts getan haben, keine Verdienste gemacht haben. Es war wirklich grundlose Barmherzigkeit. Sie hatten nur den heiligen Namen gesungen und haben das große Geschenk der Liebe zu Krishna bekommen. Ich bin sehr, sehr begeistert von dieser, sagen wir mal, diesem Thema der großen Barmherzigkeit. Ich weiß, dass aus eigener Bemühung der Mensch immer begrenzt sein wird. Zum Beispiel, wenn du Madhava eine Kugel geben würde aus Eisen, die er wegwerfen sollte. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Schweiz kennt, Kugelstoßen. Dann würde, wenn du Madhava vielleicht, ich weiß nicht, was so ein gewöhnlicher Sterblicher, wisst ihr das? Ich glaube, du warst ein Kugelstoßer, Rolf, oder? Der würde, sage ich, ich schätze mal an, so 8 Meter, also jetzt schätze ich mal, es sind ganz schwere Kugeln. Wenn dann diese Kugel Mukunda Madhava bekommen würde, würde er vielleicht 7,75 Meter schaffen, wenn die Kugel in die Hände von Krishna Rupa geraten. Wie bitte? Krishna Prema Rupa. Krishna Prema Rupa würde er vielleicht 10,15 Meter schaffen. Und ich würde höchstens so bei 5 Meter. Da liegt wahrscheinlich meine Limitation. Also jeder von uns hat eine ganz bestimmte Reichweite, die ihn seine Bemühung tragen kann. Aber Prabhupada beschrieb Krishna-Bewusstsein einmal als etwas anderes, nämlich etwas, was durch Barmherzigkeit geschieht. Und er gab das Beispiel von jemandem, der Rad fährt und eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht und plötzlich einen Lastwagen sieht, der ihn überholt und mit einer Hand plötzlich an den Lastwagen anfasst. Und dann geht es plötzlich doppelt so schnell. Nicht durch die eigene Kraft, sondern durch die Kraft des Lastwagens. Dies ist das Konzept der Barmherzigkeit, nicht der großen Barmherzigkeit, die ganz, ganz entscheidend ist und die man wirklich, man muss dieses Prinzip verstehen, wenn man Krishna-Bewusstsein verstehen will. Da gibt es so viele Yogis, die auf etwas anderes bauen, nicht auf die eigene Bemühung, wie gut du bist in deinen Yoga-Ausübungen, in Jnana und so weiter. Oder auch viele Gaudias gibt es jetzt. Wie gut kannst du die Schriften oder wie bewandert bist du in dem oder wie viele Krishna-Geschichten hast du auswendig gelernt und so weiter und so fort. Wie viele Lieder kennst du, wie viele Sanskrit-Shlokas kennst du. Aber das entscheidende Prinzip des Krishna-Bewusstseins ist wirklich, sind nicht die eigenen Bemühungen, sondern das, was uns durch Krishna gegeben wird, durch Krishnas Mercy. Und ich finde, an dieser Stelle, wo wir das verstehen, können wir beruhigt sein und kommen so aus dem entsetzlichen Wettbewerbsdenken heraus. Wie gut bin ich? Wie schön bin ich? Wie viel Geld habe ich? Wie kann ich mich sozusagen bemühen? Das sind alles eigene Bemühungen, das ist alles eigenes Kugelstoßen sozusagen. Das bringt uns bis zu einer bestimmten Grenze hin, aber nicht weiter. Krishna-Bewusstsein ist anders, das fängt hinter dieser Grenze an, nämlich dort, wo wir abgeholt werden von Krishna. So, ich finde es sehr schön, dass ihr eure Reise hier in Mayapur begonnen habt, wo diese unglaubliche Mercy da ist. In Mayapur gibt es besonders vier Persönlichkeiten, die sehr wichtig sind. Die Vaishnavas, denen sollte man dienen. Tulasi Devi, Gangamayi und dem Srimad Bhagavatam. Diese vier Dinge, die können uns bevollmächtigen, Krishna bewusst zu werden. Vaishnavas, Tulasi Devi, das Srimad Bhagavatam und schließlich wie bitte? Ganga Devi, ja, die hier vorne ist. Wir waren heute baden im Ganga. Also, wir sind seid ihr da auch mal versucht durchzugehen, durch diese Schlammsache. Plötzlich war ich bis hier im Schlamm drin. Und da habe ich gedacht, Mutter Ganga versucht uns zu fangen und zu fassen und nicht mehr loszugehen. In dem Augenblick drehte ich mich zur Ganga um und plötzlich sind 5 Delfine aus der Ganga geschossen und haben begeistert geschnattert über den festgefahrenen Prediger aus dem Westen. Fand ich echt mystisch. Ich sehe, da in Mayapur gibt es viele solche mystischen Dinge. Pankajankri hat mir gesagt, immer, als Shridhaswami den Körper verlassen hat, hatte er ja so große Leberschwierigkeiten. Und plötzlich sei ein Vaishnava gekommen, hat so gemacht am Körper von Shridhaswami und dann waren die Leberschmerzen weg. Und als die Devotees geguckt haben, wer das denn war, war der nicht mehr da. Und plötzlich gekommen, irgendwo ein Wesen aus einer feinstofflichen Wirklichkeit und hatte geholfen im Augenblick des physischen Todes. Anderes Beispiel für Hilfe, die Krishna schickt, ist auch Lord Shiva. Es heißt in dem Ort von Harihara Chetra? Wart ihr da vielleicht auch? Oder welche Orte habt ihr bereist?
Mamgachi,
ja. Ja. Haus, ja. Oh ja. Oh ja, klar. No, da. Wie ist ein Ort in der Nähe von Vinodhaka, aber die kann man unmöglich alle bereisen. Der Harihara Chetra, da ist Lord Shiva, und jeder Vaishnava, der da seinen Körper aufgibt, dem erscheint Lord Shiva und spricht das Mantra in das Ohr. Sodass im Augenblick des Todes das Bewusstsein auf Krishna gerichtet ist. Also Krishna hilft im Augenblick des, nicht nur im Augenblick des schwersten Tests, wenn wir den Körper aufgeben, Krishna hilft auch ganz eindeutig dann, wenn wir einfach nur normal Fortschritt machen wollen. Wir müssen nur Vertrauen haben in Krishnas Hilfe. Da setzt das ganze Problem an. Wir haben so ein unglaubliches Bewusstsein, dass alles von uns abhängig ist. Irgendwie sagte mir einmal Burijan Prabhu, dass gerade der westliche Mensch im Grunde genommen das Verständnis hat, oder im Grunde genommen den Zweifel hat, dass er von Gott allein gelassen wurde. Wisst ihr, wie so ein Kind, was von den Eltern irgendwo am Strand allein gelassen wurde. Und dieses Verständnis, das bringt uns um. Nicht, dass wir denken, Gott hat uns aufgegeben. Ich bin nicht würdig. Ich bin einfach eine gefallene Seele. Das bleibt so. Schaut, man braucht mich ja nur anzuschauen im Spiegel, dann sehe ich schon wieder einen Beweis dafür. Und auf diese Art und Weise haben wir eigentlich das Verständnis, von Krishna allein gelassen zu werden. Und dabei, wenn wir einfach dieses Verständnis aus dem Kopf rauskriegen und verstehen, dass Krishna für uns, auch wenn wir noch sehr gefallen sind, da ist und gegenwärtig ist, dann können wir so leicht Fortschritte machen, wenn wir dieses Vertrauen hätten. Es ist so einfach. Wie Prabhupada hat immer gesagt, aber wenn man ihn gefragt hat, kannst du uns Krishna zeigen? Dann sagte Prabhupada, ja, trink Wasser. Krishna sagt, ich bin der Geschmack im Wasser. Das ist, was Krishna sagt. Ich bin der Geschmack im Wasser. Dann hast du Krishna gesehen. Aber wir haben kein Vertrauen darin. Es ist praktisch so, Nanda Dulal Prabhu Ji, Hare Krishna. Es ist ungefähr so, wie angenommen, es ist schwierig, Wolf zu treffen in Mayapur. Ich will ihn unbedingt treffen. Und Rolf sagt zu mir, du kannst mich treffen. Und zwar bin ich um 4.30 Uhr bei der Samadhi. Und zwar dort, wo der Eingang zum Wohnkomplex ist. Dann sage ich nicht, oh, wie poetisch. Sondern ich sorge dafür, dass ich um 4.30 Uhr bei der Samadhi bin, und zwar dort, wo es zu dem Wohnkomplex der Grihastas geht. So, wenn Krishna sagt, ich bin der Geschmack im Wasser, dann sollten wir auch nicht sagen, oh, wie poetisch Krishna ist. Schön gesagt. Klasse Analogie. Wenn wir wirklich Krishna treffen wollen, dann werden wir uns sozusagen bemühen, Krishna nach seinen eigenen Bedingungen zu treffen. Ich glaube, was wir immer tun wollen, ist Krishna nach unseren Bedingungen zu sehen. So und so muss die Gottesverwirklichung aussehen. So und so muss meine Begegnung mit Gott aussehen. Und wenn die nicht gekommen ist, oh, dann bin ich frustriert. Aber wir sollten versuchen, Krishna nach seinen eigenen Bedingungen zu treffen. wie es in den Heiligen Schriften sagt, ich bin der Geschmack im Wasser. Hare Krishna. So, ihr seid jetzt Pilger. Ich möchte euch bitten, Pilger nicht nur im Körper zu sein. Das heißt, einfach viele Kilometer abzureisen. Eine Pilgerreise sollte immer eine innere Reise sein. Und ihr werdet sehen, wohin euch diese innere Reise führt. Diese innere Reise führt euch tiefer und tiefer in den Herzbereich rein, wo ihr plötzlich eine gewaltige Festung seht. Mit Eisentüren. Auf der Festung steht drin: falsches Ego. Da führt uns jede Pilgerreise irgendwann mal hin. Dann solltet ihr eine große Tonne Dynamit nehmen, die vor den auf der Eisentür deponieren, dann anzünden und dann laufen und laufen und laufen. Wenn das Ego nämlich hochgeht, dann muss man in einem gewissen Sicherheitsabstand dastehen. So diese, ihr werdet das sehen, wenn ihr zusammenreist, plötzlich gibt es kleine Missverständnisse, warum schaust du mich so sauer an und so weiter. Das sind alles Dinge, die sollen uns helfen, zu dieser Festung zu kommen, dem falschen Ego. Und dann gibt es, dann nehmt ihr einfach euren Dynamit-Tonne, die heißt Trinadapi Sunichena, nicht? Sich demütiger als das Stroh in der Straße denken, geduldiger und auch mehr tolerant zu sein als das Stroh in der, als ein Baum. Und bereit sein, allen anderen Ehre zu erweisen, selbst dem Straßenfeger. Hare Krishna, if you could just wait a little outside, and I will come and get you, because I don't know if you can stay here on the floor. Yeah, if I think that is best. That is best. So. Das würde ich euch empfehlen. Das ist sozusagen der Sinn und Zweck einer Pilgerreise, diese Festung erstmal zu erreichen und dann das Dynamit daran zu legen. Dann geht ein bisschen in den Sicherheitsabstand. Wenn ihr das bei irgendeinem anderen seht von euch, ist es auch gut, ein bisschen in die Sicherheit zu gehen, maybe. Vielleicht so 15 Meter Entfernung, Sicherheitsabstand wahren. Und dann, denn eine Pilgerreise, da kommt das raus. Das soll rauskommen. Das habe ich immer wieder gemerkt. Deswegen sagt Nityananda, als er eine Pilgerreise für, wer war das nochmal? Für Jiva Goswami organisiert. Er sagte, das Hilfsmittel, um in den heiligen Darm Einlass zu finden, ist es, demütiger zu werden als ein Stroh in der Gasse. Wir müssen zu den heiligen Orten auf unserem Bauch kriechend reingehen. So heißt das. Schön gesagt, nicht? Auf dem Bauch kriechen. Wenn immer wir denken, dass wir etwas darstellen, große Verwirklichung haben und so weiter, dann werden wir plötzlich so leiden, bis wir von Krishna wieder auf den Bauch geworfen werden. Und dann geht es sehr gut. Dann kann man einfach unter allen Zäunen hindurch so weit. Das ist meine Erfahrung. Ja. Ich werde euch leider in Vrindavan nicht sehen. Ich bin auch hier völlig überraschend. Sanja hatte mir gesagt, dass sie auf eine Pilgerreise mit dieser Gruppe gehen würde und gefragt, ob wir uns sehen würden. Und da habe ich gesagt, da habe ich so ein bisschen sie gefragt, was eure Terminkalender ist. Ich war ja eigentlich eingestellt, nach Vrindavan zu gehen in dieser Zeit. Aber plötzlich hat Krishna total andere Umstände für mich herbeigeführt. Ich wollte zu einem Ort namens Kadamba Kandi gehen. In Kadamba Kandi gab es einmal ein Sadhu, so erzählt man sich, der sehr viel Bußen und Entsagung auf sich genommen hatte. Und dann schließlich war Krishna ihm erschienen. Und er war so begierig gewesen, dass er Krishna versucht hatte, nachzulaufen, aber sich dabei mit seinem langen Haar in einem Baum verfing. Er hatte ganz lange Dreadlocks gehabt. Und er verfing sich im Baum. So, es wäre einfach für ihn gewesen, aus dem Baum zu entkommen. Aber er hätte was schneiden müssen oder so. Aber er dachte in seinem Herzen, nein, das ist nicht... Haribol, Keshava Madhav, Haribol. Er dachte bei sich in seinem Herzen, nein, ich werde mich nicht aus eigener Kraft befreien. Krishna ist die Ursache meines Problems. Ich habe ihn gesehen und bin ihm nachgelaufen. Krishna soll kommen und mich selber befreien aus dem Baum. Bevor mich Krishna nicht befreit, werde ich nicht wieder weitergehen. So. Er fastete für 2 Tage, für 3 Tage, für 4 Tage, für 5 Tage, für 6 Tage, für 7 Tage. Am 8. Tag kam Krishna in der Form eines Brijbasis vorbei und sagte, du bist anscheinend verfangen in dem Baum, dann lass mich dir doch helfen, rauszukommen. Nein, nein, Krishna soll kommen. Das ist ein bisschen schwierig, er ist gerade nicht in der Gegend. Nein, nein, Krishna soll kommen. In dem Augenblick, wo er immer wieder wiederholte, Krishna soll kommen, verwandelte sich der Brijbasi und gab sich zu erkennen, Krishna war da. Und da sagte der Sadhu, oh schlimm, wenn du Krishna bist, der, den ich verehre, wo ist denn deine Radharani? Zeig mir deine Radharani. Erst dann glaube ich an dich. Und dann erschien Radharani neben Krishna. Und auf diese Weise wurde der Sadhu befreit. Das hat sich vor vielen Hunderten von Jahren zugetan. Und in diesem Wald wollte ich gerne chanten. Aber plötzlich sind alle Arrangierungen in eine andere Richtung gegangen. Und dann wurde mir auch sehr, sehr klar, ohne die Barmherzigkeit von Krishnas barmherzigster Inkarnation, das heißt Sri Chaitanya Mahaprabhu, ist es so und so nicht möglich, Krishna zu verwirklichen. Das bleibt alles nur mental, also Vorstellungen. Und dann bin ich einfach nach Dingens gegangen, nach Mayapur. Ich werde hier in der Nähe irgendwo unterkommen, weil so, wenn ich auf einem Projekt bin, wie denen, dann predige ich von morgens bis abends. Ich kenne mich da schon. Und dann kommt es nicht zum Chanten des heiligen Namens. Und so werde ich ja irgendwie versuchen unterzukommen. Und dann werde ich versuchen zu chanten von morgens bis abends, wie ich das immer mache. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Morgen geht's los um 5.30 Uhr in der Früh. Mal sehen, was Krishna für mich geplant hat. Und dann komme ich im Dezember zurück. Und merkt ihr, wie gut das ist, schon seit ein paar Tagen? Man hat so einen Abstand zur Schweiz. Nee, man denkt vielleicht noch an die Schweiz und so, aber man ist wirklich weit weg, auch ich meine jetzt nicht nur von den Kilometern, sondern Es ist wirklich anders hier. Hare Krishna. Gut, ihr Lieben, dann wollen wir mal sehen, dass es nicht zu spät wird für euch. Seit wann seid ihr hier? 3 Tage oder 4 Tage? Dienstag. Heute haben wir Samstag, oder? Nehmt ihr auch genug Rast oder ja?
Heute war ein bisschen sicher, aber sonst.
Oh ja. Pass mal auf, dass ihr das Programm nicht zu voll macht, dass ihr nicht. Gut, wollt ihr irgendetwas, einen kleinen Tipp oder irgendwas noch fragen? Oder? Yes. Govindanandan.
Warum nicht auf? Ich spreche nur von spirituellen Fortschritt. Was ist spiritueller Fortschritt und wie kann man das kurz umschreiben?
Spiritueller
Fortschritt. Kann man sagen, jetzt habe ich spirituellen Fortschritt gemacht?
Spiritueller Fortschritt wird von Rupa Goswami so ein bisschen stufenweise beschrieben. Man hat zuerst Vertrauen, nimmt dann den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes an, erfährt dann langsam mehr und mehr, wie so materielle Wünsche also verlassen und kriegt dann festes Vertrauen, ganz festes festes Vertrauen. Prabhupada sagte einmal, den spirituellen Fortschritt könne man messen, indem man im eigenen Herzen nachschaut, wie Hare Krishna, wie frei man ist von materiellen Wünschen. Hallo, Prabhu. So German Basha. German Basha. Yeah. So wie frei man ist vom materiellen Wünschen, da kann man das ein bisschen sehen. Nicht? Wie sehr man sozusagen auf der einen Seite ist. Es gibt also deutliche Aussagen in unseren Schriften über spirituellen Fortschritt und auch wie man ihn messen kann. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Bei Bhakti, das wichtigste Prinzip im Bhakti ist wirklich, wie viel Vertrauen jemand hat. Krishna spricht darüber zu Uddhava. Er sagt, mein Devoti, mach verstanden haben, dass materielles Leben und materielle Sinnfreude zu einem vergeblichen Ende führen lässt. Bringt also nichts. Aber mein Devoti mag noch nicht in der Lage sein, diese materiellen Sinnesfreuden aufzugeben. Aber das macht nichts. Er sollte zuversichtlich sein. Einfach wenn er mit festem Vertrauen weiterhört über mich, wird er mit Sicherheit weiterkommen und Liebe zu mir erlangen. Also devotional mit spirituellem Fortschritt, manchmal kann es sein, dass jemand, der gar nicht so aussieht, unglaublich festes Vertrauen hat und trotzdem so starke Sinne hat, dass er immer wieder aus dem Ruder gerät und immer wieder in die materielle Welt kommt. Aber Krishna sieht jemanden nach seinem Vertrauen. Ne? Also, ja? Das ist also ein bisschen schwierig so. Obwohl einerseits Maßstäbe gegeben werden für den spirituellen Fortschritt, nicht Adosha darf, ich glaube, wir kennen die alle vom ersten Anfang der Shraddha und dann kommt dies und das. Deswegen ist es besser, man dient allen Vaishnavas. Außerdem habe ich was Unglaubliches gelesen von Vishwanath Chakravarti Thakur. Das finde ich eine sehr nice Aussage. Vishwanath Chakravarti Thakur sagte einmal in der Sprache Krishnas, während andere Menschen nur dankbar sind für Geschenke, die bereits gegeben worden sind, bin ich dankbar für Geschenke, die noch in der Zukunft gegeben werden. Bin ich jetzt schon dankbar. Wie ist dein werter Name, bitte? Manfred. Manfred. Es könnte sein, dass du in der Zukunft ein ganz großer Heiliger bist, der Krishna unglaublich verehrt. Und Krishna ist schon jetzt dir dafür dankbar, was du in der Zukunft für Krishna tust. Also das ist ein unglaubliches Verständnis. Ne? Und Krishna sagt das ja in der Bhagavad Gita, dass er auch die Bodhis, die zur Fall kommen, als Heilige ansieht, wenn sie auf dem richtigen Weg sind, weil sie ja eben sehr bald rechtschaffen sind. Nicht? Er baut darauf, dass sie durch den, solange sie auf dem Weg sind, zu einem unglaublichen Ergebnis kommen. Ist das nicht tröstlich? Ist das nicht dobro? Ja? Rolf!
Wenn wir mit dem Graben um, auf der einen Seite müssen wir fest davon überzeugt sein, am Ende unseres Lebens zurückzugehen, auf der anderen Seite müssen wir das wahre Gefühl haben, ich bin der Dümmste, ich bin der Gefallenste, ich bin es nicht. Und so, also das ist ein Graben, der sehr schwer zu begehen, also ein Grat, der schwer zu begehen ist.
Ja.
Wie gehen wir damit um?
Ich habe heute darüber mit Devotis gesprochen. Und die Devotis sagten mir, ich fragte einen Devotee, einen sehr nice Devotee, wie denkst du über deinen eigenen Tod nach? Wirst du zurück nach Hause, zurück zu Gott gehen? Klar, sagte er. Wann sind bescheidener Devotee? Und ich war erstmal total überrascht, was? Normalerweise denkt man doch jetzt, der Devotee sagt, also ich bin nicht wert und all das. Klar, sagt er. Und dann sagte er, schau doch mal, Sachina, das war, es gibt nur eine Handvoll von ernsthaften Vaishnavas in dieser Welt. Ganz, ganz eine kleine Handvoll. Meinst du nicht, dass Krishna sich unglaublich freut über die? Wir sind wie kleine Kinder, sagte er. Wir streiten uns und streuen, zerbrechen Glas und streuen das auf den Weg und was immer so Kinder machen. Aber die sind auf dem Wege zum Vater. Was macht ihr denn, wenn ihr so kleine Kinder seht, die auf dem Wege sind? Dann natürlich kümmert man sich um die und kommt denen entgegen. So Krishna ist so. Und ich weiß, er wird kommen und mir helfen. Er wird mir entgegenkommen. Da gibt es viele solche Aussagen von aber natürlich, wenn du das jetzt ausnutzt und sagst, oh ja, ich habe einen Freipass, ich kann mir wirklich alles erlauben, dann ist klar, in dem Augenblick wirst du alles verlieren. Ne? Das ist ein Apparat, wir hören das immer im Vertrauen auf die Kraft, die den Chanten innewohnt, sinnvollen Tätigkeiten nachgehen. Ist das ein großes Apparat, ein großes Vergehen und das wird uns nichts nützen. Aber was Krishna betrifft, das ist sehr, sehr barmherzig. Und das sieht man immer, das sieht man bei vielen Devotees, die gestorben sind. Da ist Krishna einfach erschienen und hat ein Wunder bewirkt. Nicht also jetzt nur die aller superhöchsten, hochgestelltesten Devotees, sondern auch Devotees wie du und ich. Krishna, Krishna. Ich finde, es ist gut, diese Sache zu betonen. Natürlich, es ist immer so, das Krishna-Bewusstsein hat schon auch sehr viel mit Bemühung zu tun. Beides muss da sein, die eigene Bemühung und Barmherzigkeit. Aber hier im barmherzigsten aller Dharms, bei den Lotusfüßen von Lord Chaitanya, will ich mal die Barmherzigkeit Krishnas besonders betonen und hervorheben. Ich glaube, das ist richtig hier im Audaya Dham. Ja. Ist noch einer mit einer gültigen Frage? Krishna Prema Rupa. Der fünfte Ansatz hat mich zum Erfolg gebracht. Zum Chanten.
oft versucht, also ich persönlich versuche oft mal, ein bisschen eine Top-Methode zu machen, oder so irgendwie von Gefühlen beginnen zu chanten. Das ist
aha.
So einfach. Ich finde man vielleicht besser einen Zugang zu diesen Gefühlen.
Bhaktivinoda Thakur sagt, indem man über drei Dinge meditiert. Du fängst an, zunächst einmal zu verstehen, dass Krishna und sein Name nicht verschieden voneinander sind. Nicht verstehen, du sagst dir das aber. Krishna und sein Name ist nicht verschieden voneinander. Das hat man bei Prabhupada oft gelesen. Jetzt werde ich mit Krishna Gemeinschaft pflegen. Du sagst dir das einfach nur so. Der nächste Punkt ist, nachdem du dieses theoretische Verständnis hast, du meditierst über die Bedeutung des Mantras. Nicht? Du sagst, was das heißt, Krishna, bitte beschäftige mich in deinem Dienst. Und der dritte Punkt, kannst du noch Krishna, Prema Rupa?
Ja.
Der dritte Punkt ist, jetzt wird es intensiv. Du verstehst, dass du eine gefallene Seele bist, die in die materielle Welt gefallen ist und wendest dich mit einer Art von spirituellen Klagen, oh Krishna, bitte akzeptiere mich, oh, ich bin gefallen, an Krishna. So kommst du in Kontakt. Aber wenn ihr richtig das lernen möchtet, wir haben einen unglaublichen Japa-Workshop gemacht in Adelboden. Ich war zuerst, habe ich gedacht, oh, mein lieber Mann. Die Vodis kamen auf mich zu und haben gesagt, weil es wird so viel über Transformation des Herzens gesprochen und es gibt da auch unterschiedliche Ansätze. Aber wir würden gerne mal sehen, was ist denn der Ansatz des Krishna-Bewusstseins? Und das ist klar da. Das Chanten des heiligen Namens. Ne? Und so haben die dann gesagt, warum machen wir nicht mal ein 64-Runden-Seminar? Da habe ich gesagt, gib's auf! Da kannst du niemanden zu zwingen. Das ist nämlich, wenn du nicht mit wirklich richtig chantest, kann das manchmal schwierig sein, weil die Zunge und der Geist, besonders der Geist, sich dann anfängt zu wehren. Das ist so ungewohnt für den Geist. Ne? Und ich habe es echt, wollte nicht. Und da haben die Devotees, das waren Heidelberger Devotees, gesagt, weil haben sich immer wieder in regelmäßigen Abständen an mich gewandt. Und schließlich habe ich dann ja gesagt. So, wir hatten das Hari Chalet gemietet und wir hatten zuerst ungefähr so 27 Anmeldungen, oder war das 30, ich glaube 32. Und das hat die ganze Kapazität, Schlafkapazität ausgefüllt. Und dann, als es näher und näher dem Termin ging, haben sich mehr und mehr die Bodies abgemeldet. Genau wie ich vorausgesagt hatte, weil die hatten eben Angst, oh mein lieber Mann, das, wenn das jetzt nicht wird, dann wird das die größte Tortur, wenn ich nicht reinkomme. Und schließlich waren wir dann nur noch, ich glaube, 15. Und das war, you know, wir haben den gleichen Betrag bezahlen müssen für das Hari Chalet, weil das ein Festpreis war für die Woche. Ist ja klar, da kann ich in Japa Retreat laufen und gleichzeitig das Alpenhorn blasen, nicht? Oder irgendeine andere Gruppe. Und da haben die Devotees mich gefragt, sollen wir es machen oder nicht? Da habe ich gesagt, well, inzwischen war ich begeistert, lass uns doch mal Erfahrungen sammeln, wie auf das, was daraus werden wird. Wir haben dann ein Japa-Retreat gemacht und ich sage euch, am Anfang, der erste Tag habe ich so leicht gemacht, ne, einfach mal so chanten. Wir haben immer Morgenprogramm gegeben und dann verschiedene, so eine Texte lesen und abends ein Abendprogramm. Und Am zweiten Tag habe ich die Devotees ins kalte Wasser geworfen. So habe ich gesagt, nach dem Morgen-Lecture. Heute ist der 64-Runden-Tag. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Und ich habe eine schöne Überraschung für euch. Im Hari Bhakti Vilas heißt es, das Vorteilhaftes zum Chanten ist, dass man Schweigen einhält. Monam. Wir werden nichts anderes sagen, ist ja klar, weil du willst beim Chanten versuchen, dass keine materielle Klangschwingung den Geist agitiert. Ne? Deswegen chanten wir auf unsere 16 Runden, möglichst ohne dazwischen zu sprechen. Okay. Und ich habe gesagt, dass, aber eines möchte ich nicht, ich möchte, dass sich niemand zwingt. Wenn es euch zu viel wird, nehmt euch ein Buch, geht in der Natur herum, seid ein bisschen für euch, schreibt oder was auch immer. Aber haltet bitte das Schweigen ein bis zum Abend. Wir haben dann abends das Schweigen gebrochen und ja, dann Erfahrungsberichte gehört, wie es für die Devotees war. Und es war nicht einfach, wie ich es vorausgesehen habe. Haben wir den dritten Tag total wieder alle, also nur 16 Runden gechantet und danach haben wir verschiedene Übungen gemacht und Techniken, wie man Geschmack finden kann am Heiligen Namen. Und das war ein sehr, sehr einfacher Tag. Und dann kam der vierte Tag, habe ich auch gesagt, so, heute der Tag der Wahrheit, 64 Runden und viele haben viel mehr gechantet. Weil die kamen so rein, weil sie kannten jetzt die ein paar Übungen oder ein paar Techniken, die ihnen geholfen haben und haben die angewandt und sind unglaublich reingekommen. Und viele Devotees von denen, die da waren, es wurden dann noch ein paar mehr, als sie gemerkt hatten, dass Hari Chalet nicht in Feuer aufgebrannt war vom Chanten, da kamen dann ein paar mehr und das war, viele haben gesagt, sie wollen, das war das wichtigste Seminar, sie haben am meisten mitgenommen, sie sind immer noch veränderte Menschen und wir haben jetzt wieder im Mai das Hari Chalet gemietet in Adelboden. Wenn ihr wollt, kommt mal hin. Im Herbst werde ich ein richtig großes machen mit so 100 Leuten auf einer kroatischen Insel für die kroatischen Devotees. Vielleicht machen wir auch mal was für die serbischen Devotees. Aber das wird schwierig sein, die serbischen Devotees, weil die sind so, die reden so gerne. Nicht? Ist es nicht so? Also Krishna Prema Rupa, das wäre wirklich was für dich. Also, ja, ja. Kommt ruhig. Also, und es ist ganz easy. Also ich will nämlich darauf achten, dass es für niemanden, schwer ist, weil das sendet so ein Signal zum Geist, oh, Chanten ist eine Tortur. Und dann, das ist genau das Gegenteil. Wir wollen den Geist zum Freund machen, nicht? Das ist, dass er gerne chantet. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, alles Gute für eure Pilgerreise. Versucht in der Gruppe eine nice Stimmung zu halten, indem ihr einfach seht, dass jeder Einzelne ein Pilger ist. Jeder rennt auf Krishna zu, auf seine Weise und ist deswegen glorreich. Und wir sollten jeden versuchen, unseren Besten ist, man hat so eine Haltung, dass man anderen Vaishnava was dient, da kommt eine super Stimmung auf. Nicht, wenn man die öfter Pilgerreise ist, dass man anderen Devotees dient und versucht, es gut zu machen für die. Da kommt eine super Stimmung auf. Und nimmt euch nicht immer zu viel vor. Also das habe ich gemerkt, das kann einen unglaublich killen, wenn man immer auf dem Energieminimum ist, nicht, weil man so wahnsinnig viel sieht und bereist und dann noch das und dann noch das und dann noch das. Ich wollte mich heute auch nicht aufdrängen. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht, aber ich war so enthusiastisch, euch zu sehen. Und ich hatte Bettina gesehen. Ich hatte gechantet in der Prabhupada Samadhi und war dann fertig geworden. Und ich Ich wollte eigentlich den anderen Weg gehen, aber dann gehe ich um das Samadhi rum, so um den Parikram zu machen, und plötzlich sehe ich Bettina und habe gedacht, was, Bettina? Ach ja, richtig, Rolf und Bettina sind nach Mayapur gezogen und haben sich ein Haus gekauft, das war's. So habe ich dann gedacht. Und, ja, genau, jetzt muss ich aber so, das will ich, aber wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, dann ist das auch nicht richtig, und da habe ich zu Bettina erstmal so rausgefunden, so durch geschickte Fragen, was sie hier macht. weil manchmal, das ist dann so blöd, wenn man sich so verpatzt bei jemandem. Ne? Da habe ich rausgefunden, dass sie auf der Pilgerreise war, mit Bindumale war. Und dann wusste ich, ich hatte nämlich Züricher Tempel, glaube ich, so einen Prospekt gesehen und irgendwas gesehen. Und dann wusste ich, wer ihr seid, was ihr macht und so weiter. Gut, dann Hare Krishna, Hare Bol. Ich bin doch total im Jetlag, ich bin doch gar nicht da. Weil ich natürlich nicht zum Schlafen komme, jeder immer ist hier, mal ist da, ja, ja. Ja, es war mein Vergnügen, ich war ein bisschen selbstsüchtig, euch hier rein zu boxieren. Habt ihr meine Detis gesehen? Die sind wirklich unglaublich schön. Das hat die Mata, die Detis hier anmalt, die Panchatattva Detis, hat das gemacht. Sie versuchte das seit einiger Zeit, aber es kamen keine Detis hervor. Also es gelang nicht, die zu malen. Und dann hat sie mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, du musst jetzt anfangen zu beten, damit sich Krishna manifestiert. Ich kann das nicht. Und dann habe ich angefangen zu beten, und dann sagt sie, dass plötzlich ging es los. Sie malte sie und malte sie. Die haben auch ganz schöne Kleidung, aber jetzt mussten sie heute nochmal so eine, man nennt das Varnish, eine durchsichtige Glasur bekommen. Gut. Hare Krishna. Haribo, Haribo. Krishna, Krishna. Mukunda. Nach Gadagiri fahrt ihr diesmal auch, oder?
Kurz zum
Abstecher. Zum Abstecher auch, oh ja. Und grüß mir bei Trivishal, ganz wichtig bitte, weil wir uns vielleicht nicht sehen, wenn er fragt, ich bin vom 21. bis 28. November in Vrindavan am Govardhanberg und mache da mit dem Vrindavan Institute for Higher Education ein Govardhan-Seminar. Ich glaube, das ist nice, wenn du das aufschreibst, denn falls er nämlich nach Vrindavan kommt und so, dann können wir uns dann sehen. Könnt ihr nicht einer von euch hat ein Fotoapparat? Nee, ich meinte jetzt, kannst du Bilder machen von dem Ashram? Du hast den einzigen Fotoapparat? Sanja, du hast auch Fotoapparat. Kannst du vielleicht von dem Ashram in Haridwar, weil ich sehe, du hast eine Polaroid-Kamera, von dem Ashram in Haridwar so Fotos machen und mir die dann geben, weil ich überlege mir vielleicht auch dorthin zu kommen mal. Ich habe gehört, das soll so wunderschön sein. Ja? Ach, gut. Dann Hare Krishna, Hare Bol. Da müssten die Bodhis noch warten, könnt ihr denen sagen, sie können jetzt reinkommen. Hare Bol. Riecht das eigentlich noch streng nach Chemie hier drin?
Also, nur wenn man reinkommt, jetzt schmeckt man schon nichts mehr.
Jetzt schmeckt man nichts mehr.
Aber wenn man reinkommt, dann riecht es schon nach Farbe.
Oh ja. Oh ja. Alle Kisten.